wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe im Lebe Mutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere oder vielleicht auch ein paar mehr mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrem, ja, in ihrer Expertise besondere Experten sind und vielleicht auch besondere Helden, um das aufzugreifen. Da werden wir noch drauf eingehen. Und ich freue mich riesig über meinen heutigen Gast. Er ist mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, erst vor ein paar Monaten so auf den Bildschirm geflackert im Zuge der Corona- und Corona-Maßnahmen-Berichterstattung, gerade in den alternativen Medien. Und dann stolper ich irgendwann über diesen Menschen mit der Radiostimme, der dazu auch noch ein Fernsehgesicht hat, stelle fest, dass das so viel Gehalt und so viel Tiefe hat, was er da von sich gibt und so stark zum Nachdenken anregt, dass ich mit großer Freude seine Inhalte verfolge, so gut ich kann. Er ist von Beruf Schriftsteller und Philosoph, er ist freier Journalist und ist unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung, den Schweizer Monat, den Rheinischen Merkur, die Berliner Zeitung und viele, viele andere Formate tätig. Er hat seinen eigenen Kulturblog und YouTube-Kanal mit Kaiser TV. Und sein Debütroman Unter die Haut ist vor 2 Jahren erschienen, mittlerweile auf Türkisch, Französisch, Italienisch und Griechisch übersetzt. Und
Spanisch.
Und Spanisch, das musst du noch auf der Webseite ergänzen.
Oh, Mist.
Und damit.
Das stimmt, das ist ganz kurz. Ja, ja, genau.
Sorry. Damit herzlich willkommen an Gunnar Kaiser.
Vielen Dank. Danke, Kerry. Macht mir viel Spaß, so begrüßt zu werden. Und ich bin sehr gespannt, worüber wir sprechen.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja als Thema rausgesucht, The Great Reset. Der eine oder andere kann damit vielleicht was anfangen. Der andere hat irgendwie noch gar keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und du hast als sehr mahnenden Untertitel vorgeschlagen, die Abschaffung des Menschen. Und lass uns da am besten gleich reingehen und vielleicht noch ein paar Sätze zu dir verlieren, für die, die dich nicht so gut kennen. Und vielleicht ganz kurz vorab, wenn ihr Fragen habt im Laufe des Interviews hier live bei Instagram, nutzt gerne unten dieses Fragezeichen, diese Fragezeichenblase. Da kann ich die Fragen nämlich schön sortiert abrufen. Hier im Chat gehen die gerne auch mal unter. Mein lieber Gunnar, wie kam es dazu, dass du als Journalist dich jetzt so intensiv gerade mit den Corona-Maßnahmen und dem, was so aktuell in der Welt passiert, auseinandergesetzt hast?
Ja, wir setzen uns ja alle damit auseinander. Es vergeht ja kein Tag, dass wir eben nicht mehr oder weniger zwangsweise eben damit sozusagen gefüttert werden. Meine Frage ist viel eher, wie kommt es dazu, dass so viele Journalisten sich nicht in der Form auseinandersetzen, wie ich und viele andere, aber eben noch viel zu wenig andere, das eben tun? Also wie kommt es, dass das, was jetzt gerade eben auch eben so einen großen große Erschütterung in unserer Gesellschaft bedeutet, dass das im Grunde genommen so leichtfertig eigentlich abgenickt wird und wo doch eben die offizielle das offizielle Narrativ so abgenickt wird, das ist etwas, was mich noch mehr beunruhigt. Bei mir war es, glaube ich, einfach dann der Moment, wo ich dachte, okay, selbst wenn alles das stimmen sollte, ja, was eben oft die offiziellen Zahlen und dass es nur diese eine Möglichkeit gibt oder so, trotzdem ist es mir viel zu schnell gegangen, dass alle gesagt haben, ja, ja, macht ruhig, Grundrechte, ach, wer braucht das schon, Freiheiten, ne? Dass man so einen krassen Einschnitt in Grundrechte und Freiheiten hatte und nicht erstmal, man muss es ja nicht Aufschrei nennen, aber deutliches Moment, also was wollt ihr und warum wollt ihr das, bis wann wollt ihr das, welches Kriterium muss erfüllt sein, dass das dann zu Ende ist und versprecht ihr uns, dass wir dann auch unsere alte Normalität zurückgeben und dann, na okay, macht mal, aber hier, ne, und wehe, ihr vertut euch. Und das war überhaupt nicht. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich dann sagte, okay, dann muss ich das machen. Ja. Also ich war ja nicht der Erste, nicht der Einzige, aber dann natürlich auch dieses, okay, du bist auch nicht der Einzige und es kommen Leute auch auf dich zu und es gibt noch andere Menschen, mit denen du dich vernetzt, die das auch natürlich fühlen, aber es bleibt halt so stark unter der Decke und dass da schon was brodelt, das kann doch nicht, bin ich der Einzige, bin ich ja der Geisterfahrer auf der Autobahn und dann merkt man aber, okay, dieser Zweifel ist da auch bei anderen und dann macht man halt weiter, ja.
Jetzt, also bist du ja in der Wahrnehmung vieler, auch in meiner Wahrnehmung, einer von wenigen Journalisten mit einem gewissen Renommee, die wirklich ja sich das trauen, den Mund aufzumachen und ganz klar Positionen zu beziehen und eben auch kritische, also nicht nur kritische Fragen zu stellen, sondern auch sich die Antworten selbstständig in journalistischer Freiheit, sage ich jetzt mal, zu erarbeiten und die dem Zuhörer, Zuschauer, Zuleser dann eben auch zu geben. Was ist dein persönlicher Hintergrund? Also wie bist du zum Journalisten und Schriftsteller geworden? Du bist, was habe ich gerade gelesen, 76 geboren. Das heißt, du hast schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel, auch wenn man es dir jetzt spontan nicht ansieht, wenn man jetzt zuschaut.
Merci.
Ja. Ich merke schon, du kannst mit Komplimenten nicht so ganz gut umgehen.
Doch, doch.
Und winkst die immer weg, aber man sieht es dir wirklich nicht an. Wie ist so ein bisschen dein Hintergrund für die sich so gar nicht kennen? Wie kam es dazu, dass du öffentlichkeitswirksam deine Sichtweise der Welt nach draußen gibst als Journalist?
Also ich bin sozusagen zwischen zwei Welten vielleicht auch, was das Journalistische angeht. Wenn man Mainstream sagen will, ne, du hast die Organe genannt, Neue Zürcher Zeitung und in meinem Verlag, Piepe Verlag, Berlin Verlag, bin ich sozusagen in der Öffentlichkeit drin, bin aber selber auch YouTuber, habe sehr früh mit einem Blog oder mit mehreren Blogs angefangen und bin dann sozusagen auch in dieser alternativen Szene vernetzt, versuche mich hier so ein bisschen als Influencer, wobei deine Dimensionen da, die habe ich ja, die kann ich ja überhaupt nicht erreichen, aber so, dann ist man so auf mehreren Schienen und dann versucht man auch so ein bisschen, ein Bindeglied zu sein, denn man merkt schon, diese krasse Mauer zwischen beiden Welten, die ist nicht mehr so stark. Also ich weiß, dass die Journalisten, die beim Spiegel arbeiten oder bei der Zeit, dass die auch YouTube gucken und zwar nicht nur Funkformate, sondern ja, die YouTuber, die sie vielleicht halt gut finden und die gucken sich auch mal so Livestreams an und andersrum natürlich genauso, wobei das immer dann eher so kritisch zugeht eigentlich, also, was schreibt die Mainstream-Presse jetzt wieder und so weiter. Aber da sind Berührungspunkte, beziehungsweise so eine heimliche Liaison. Und ich versuche diese vielleicht in meiner Person so ein bisschen abzubilden. Und andererseits, was Mut angeht, was du jetzt eben gesagt hast, ich finde das, also wenn man das vergleicht, ist das ja nicht besonders mutig, ne? Also jemand, der wirklich auf der Straße sich für jemanden einsetzt, der irgendwie niedergemacht, angespuckt oder sonst wie wird und der dann wirklich da reingeht, das ist richtig Mut. Oder jemand, der jetzt wollte ich schon sagen, seinen Job riskiert, sein Renommee riskiert, das tue ich vielleicht schon ein bisschen, mal sehen, aber was soll schon groß schief gehen. Andererseits habe ich mir relativ früh gedacht, okay, erstens denke ich, wenn wir nicht aufpassen, schlittern wir in was ganz Gefährliches rein, also wirklich, da sage ich nicht, alles nur Verschwörungstheorie, kann niemals passieren, man muss immer aufpassen auf die Demokratie und auf die Freiheit. Und zweitens, aber jetzt in, sagen wir mal, den Widerstand zu gehen, ist verglichen mit dem, was in Diktaturen eben gemacht und aufgebracht werden musste an Mut und auch Fähigkeiten, ja gar nicht vergleichbar, beziehungsweise nicht gleichzusetzen, sondern man müsste halt schon sagen, okay, hier gibt es krasse Risiken, ja, man kann seinen Job verlieren, man kann sein Renommee verlieren, man kann sein Geld verlieren und man, wenn es ganz krass kommt in diesem Land, ja, dann wird man halt wirklich, ich weiß gar nicht, was das Krasseste ist, aber das Krasseste ist wirklich, dass man finanziell fertig gemacht wird und so. Aber das ist noch relativ selten, verglichen eben mit auch an anderen Ländern. Mhm. Und man wird noch nicht von der Gestapo abgeholt und so weiter. Das heißt, jetzt ist es noch eigentlich, finde ich, eine relativ gute Zeit, sich als Freiheitskämpfer für relativ kleines Geld, sagen wir mal so, zu gerieren. Also ich geriere, das klingt jetzt so halt so, oh, die Pose und so. Also ein bisschen ist es auch schon so. Ich mag es natürlich schon auch. Oh, ich kämpfe für die Freiheit. Aber man kann jetzt noch aufstehen und sagen, das ist gefährlich, wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir nicht da klare Grenzen ziehen, auch wie weit wollen wir zum Beispiel in die Privatsphäre eindringen, wie weit wollen wir Impfpflichten zum Beispiel. Aber sich jetzt dagegen zu verwehren, du kriegst zwar einen richtigen Backlash und du kriegst schon auch nicht nur Kritik, sondern das ist nicht gut. Also es ist, mein YouTube-Kanal, für den ist das gut. Ja, der steigt dadurch. Aber ja. Mein Verlag, der sagt wahrscheinlich, oh Mist, das, was haben wir uns denn da getan? Mhm. Ne? Und alles, wo man jetzt vielleicht Verträge oder Lesungen oder Vorträge, ne, das ist immer gefährlich, kann man den noch tragen? Gehört der vielleicht zu den Corona-Leugnern? Ja, nee, so. Also man tut sich keinen Gefallen. Aber es ist noch vergleichbar zu einem relativ geringen Preis zu haben. Und dann habe ich für mich gesagt, das ist die beste Zeit, um es jetzt zu machen.
Das finde ich sehr schön, dass du da den Fokus mal drauf legst, weil ich glaube, der Gegendruck ist schon sehr groß. Also ich kriege ja auch hier durch meine kleine Influencing-Blase, also ich meine, ich glaube, du hast hier deine 10.000 bei Instagram, ich 20, das ist ja nix, ne? Cristiano Ronaldo hat 80 Milliarden Follower, aber wir haben auch beide nicht so ein Waschbrettbauch wie Cristiano Ronaldo, glaube ich, daran wird es liegen. Es ist ja wirklich eine kleine Blase, in der wir hier drin sind, wo wir versuchen, Menschen mit Informationen zu versorgen, eine andere Sichtweise zu geben. Ich glaube aber auch, das Wichtige ist, dass jeder, der mutig zu seinen Werten steht, den Mund aufmacht, aufsteht und Zivilcourage zeigt, andere auch legitimiert. Also ich glaube, dass jeder Einzelne, auch wenn er nicht große Reichweite hat, wenn er nur im Kleinen darüber spricht, zu Hause, mit Familie, mit Freunden, im eigenen Umfeld, dass er Legitimation für viele andere wird, wenn er eben ja mutig zum Freiheitskämpfer wird und auch mal ein bisschen was riskiert. Und ne, viele sagen immer, ja, ich kann meinen Job, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Und was ist, wenn mein Chef will, dass ich mich impfen lasse und ich will das nicht, aber ich muss ja meine Miete bezahlen. Und ja. Was sollen meine Freunde denken? Meine Eltern reden nicht mehr mit mir. Und das sind alles extrem schlimme Dinge, die wir uns alle, glaube ich, vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Ja. Aber im Gegenzug ist der Preis, zu dem es zu haben ist, doch wirklich noch sehr gering, wie du es gerade schön gesagt hast. Mhm. Weil noch kommt eben nicht die Gestapo und holt dich ab. Noch wirst du nicht einfach abgeschaltet finanziell. Ne, es kommt, ruft nicht die Bank an und sagen, wir haben jetzt leider ihr ganzes Geld konfisziert, weil sie sind Corona-Leugner. Mhm. Die Polizei steht vor der Tür und sperrt dich weg. Da sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Und die Frage ist, und die Frage kam jetzt auch mehrfach hier unten, warum tun es so wenige? Warum lassen es sich so viele gefallen? Vor allem, warum sehen es so viele auch mehr oder weniger kritisch, machen aber trotzdem nichts?
Mhm. Klar, einmal die Schweigespirale. Man weiß nicht, wer es alles kritisch sieht. Wenn man es wüsste, glaube ich, es sind viel mehr, wie du sagst, als man denkt. Und dann würde man eher aufstehen. Das ist dann der Gruppendruck. Das ist das Asche-Experiment. Da orientiert man sich eben an der Mehrheitsmeinung oder das, was man dafür hält. Und zum Zweiten denke ich, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man, man möchte nicht, man möchte nicht in die falsche Richtung gehen und hinterher lächerlich darstellen, wenn man sagt, ach, das war doch nur eine Phase, das ist doch nur vorbei. Und man ist natürlich auch daran gewöhnt, wie in Deutschland, an einen sehr langfristigen oder an einen relativ langen Zeitraum von liberalen Grundfreiheiten und einer relativ offenen Gesellschaft. Und wir können uns das nicht mehr vorstellen, dass das so schnell gehen sollte. Ja, Moment, im Januar war noch alles und auf einmal kommt das Virus und schon sind wir hier im nächsten Dritten Reich. Das ist ja vollkommen unrealistisch.
Verschwörungstheorie.
Ja. Genau. Genau. Und das kann man sich nicht vorstellen. Und dann denken viele, und das habe ich heute nochmal bei Ralf Dahrendorf nachgelesen, und das weiß man ja auch, viele haben damals, auch die Intellektuellen, nämlich 33 und vor 33 oder sogar noch nach 33 Jahre, das geht vorüber. Ja, das machen wir jetzt ein paar Jahre und das ist schon nicht so schlimm. Ja, ne, die machen erstmal ein paar Autobahnen und dann wird man ja auch sehen, dann, ne, das geht vorüber, das ist eine Phase. Und dann schwimmt man halt lieber mit, solange es geht. Und irgendwann muss sich ja dann jeder auch die Frage stellen, wo ist meine rote Grenze, rote Linie und die Grenze, wo ich sage, okay, nee, jetzt hier muss ich jetzt, kann ich nicht Komplize sein, sondern Emile Zola hat das schon Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, ich darf jetzt nicht schweigen, das hieße eben Komplize sein, Komplize der Macht, Komplize des Unrechts. Und wenn man das Gefühl hat, ja, man kann sich immer irren, ich weiß ja auch nicht, ja, vielleicht mache ich mich total lächerlich und alles ist ganz easy peasy und das ist alles genau so, wie die da oben sagen und es ist auch kein Great Reset, ist auch wirklich die tollste Utopie und die schönste, ja, die schönste Sache. Ja, okay, dann habe ich mich halt lächerlich gemacht, aber mein Bauchgefühl ist, ja. Nee.
Es könnte natürlich sein, dass das Buch von Klaus Schwab nur ein Science-Fiction-Roman ist, aber vielleicht hat er auch ein bisschen was ernst gemeint. Wir werden jetzt darauf eingehen. Das, was ich mich immer frage, ist, ich frage mich selber, warum bin ich so schockiert, dass so wenige nicht den Mund aufmachen? Weil wir haben doch alle schon oft genug gesehen, und es gab ja auch immer mal Fernsehdokumente oder wenn du Dokumentationen oder auch bei YouTube, dass Zivilcourage in der Öffentlichkeit, da werden Menschen angegriffen, ne, da erhebt jemand die Hand gegen seine Frau im Café oder ein Kind wird geschlagen oder einfach nur jemand fällt und liegt am Boden und Dutzende, hunderte Menschen sitzen daneben, gehen vorbei und tun nichts. Mhm. Also wir wissen doch eigentlich schon, dass eine breite Masse an Menschen lieber wegschauen, weil es bequemer ist und weil es mir in meiner kleinen Bubble noch gut geht, anstatt wirklich für andere einzustehen. Warum überrascht das uns jetzt so? Warum überrascht mich das jetzt so? Warum überrascht dich das jetzt so? Eigentlich ist es doch gar nicht überraschend.
Ja, du hast vollkommen recht. Wenn man so sieht, was in den letzten Jahren, das ist ja alles, was jetzt da ist, ist nicht vom Himmel gefallen und es ist keine total neue Entwicklung. Alles war schon, ich will nicht sagen abzusehen, aber doch für Hellsichtige vielleicht sogar ein bisschen abzusehen. Aber dass es eben jetzt so total beschleunigt ist. Ne? Ja. Aber so, das dürfte uns nicht wundern. Mich wundert zum Beispiel, dass es mich wundert, dass die Leute so schnell ihre Freiheiten preisgeben, solange sie nur Netflix und Amazon Prime und Pizza Express haben und ja, es ist alles noch warm, die Heizung funktioniert noch, das Wasser läuft und ne, ich habe meinen Wohlstand, an den ich mich gewohnt hatte. Was brauche ich denn da noch? Freiheiten und Grundrechte? Ja, okay, zu Demos habe ich eh keine Lust zu gehen, ist viel zu kalt. Und in die Oper, hallo, ja, Museum, ja, okay, früher bin ich vielleicht mal gerne ins Kino gegangen, aber ach, kannst ja auch alles ersetzen. Und das kommt ja auch von woher, dass wir uns eben an diese virtuelle Welt gewöhnt haben, dass wir uns an diese Bildschirme gewöhnt haben, dass wir uns an die Vereinzelung auch gewöhnt haben. Also, dass eine Gesellschaft nicht aufsteht, die so stark in die Isolation getrieben wird, kann ja eigentlich nur heißen, dass sie vorher schon im Grunde genommen gesagt hat, ah, nein, in meiner Isolation, in meiner kleinen Cocooning-Bubble, da geht's mir ja auch ganz gut, ne? Und dann habe ich alle jeden Ersatz für soziales Miteinander auch in digitaler Form. Und das ist, glaube ich, ein starker Faktor, der dazu beigetragen hat.
Es ist halt der berühmte goldene Käfig. Es kam gerade in den Kommentaren. Es passt sehr, sehr schön. Warum sprichst du jetzt von der Abschaffung des Menschen? Was meinst du damit, wenn du von der Abschaffung des Menschen sprichst im Zusammenhang von all dem, was gerade passiert?
Ja, ist vielleicht ein missverständlicher Titel, wenn man darunter versteht, Bevölkerungsreduktion oder Auslöschung der Art oder so wie auch hier wie hieß der Sarrazin von der, wie heißt das, Deutschland schafft sich ab oder so, ne, dass dann keine Deutschen, also dann eben keine Menschen mehr gäbe.
Das ist eigentlich Sarrazin jetzt? Warum hat man von dem noch?
Stimmt, von dem habe ich gar nichts gehört.
Dann, wenn es drauf ankommt, dann hört man von den Jungs auch nichts. Ja, aber wir schweifen vom Thema ab. Es war gerade ein interessanter Gedanke. Ich glaube, du meinst es mehr in Richtung Abschaffung der Menschlichkeit.
Ja, so könnte man es sagen. Und zwar dessen, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist eben mehr als nur eine Zahl in einer Statistik zu sein oder unter dem Verdacht zu sein, ein Krankheitsüberträger zu sein, Krankheitserreger in sich zu tragen, einfach nur eine Gefahr oder auch nicht mal nur eine Gefahr, sondern ein Risiko, ein statistisches Risiko zu sein, das dann verwaltet werden muss, und zwar mit allen Mitteln der Technologie und der staatlichen Regulierung, dass man testet, dass man Massentests macht, dass man überwacht, dass man Kontaktverfolgung macht, dass man die Apps hat und dass man überall Schilder und Hinweise hat, so wie man sozusagen so ausgerichtet wird. Das Einzige, worunter wir jetzt noch unseren Alltag sehen, ist Virus, Ansteckung, nein, gesund, Abstand, krank, so. Aber das ist ja nicht der Mensch. Ja, wir sind ja viel mehr. Und dass wir eben das gar nicht vermissen oder so seltsam, und alle sagen, ja, ist doch gut, wenn man mal für eine gewisse Zeit, oder ist es doch kein Problem, wenn man für eine gewisse Zeit, und die Leute sagen dann ja, eine Maske trägt oder mal irgendwie auf Abstand geht oder sich die Hände wäscht. Aber eigentlich, was ich das Gefühl habe, ist, dass sie sogar sagen, es ist doch okay, wenn man mal für eine gewisse Zeit 80% dessen, was sonst noch das menschliche Leben ausmacht, Spontanität, Begegnung, Freude, Beziehung, Gemeinschaft, singen und tanzen, ne, darf man ja auch alles nicht mehr. Und ich jetzt übertreibe ich nicht, ne?
Du darfst ja nicht mehr im Gottesdienst singen. Du darfst nur noch sowas. Da sein.
Sowas, ja, genau. Und das frappiert mich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich, dass das eine Folge ist, tatsächlich von der starken technologischen und staatlichen Macht, der wir jetzt unterlegen sind, schon lange. Diese Theorie geht ja zurück auf die Frankfurter Schule, auf Horkheimer zum Beispiel, der gesagt hat, der Tod des Individuums in der verwalteten Welt. Das ist eigentlich das, was ich damit meine. Das Individuum selber stirbt, wenn es nur noch als Teil einer Maschine, ne, der großen Maschineriegesellschaft angesehen wird, die man hierhin verschieben kann, dahin verschieben kann. Ah, du bist jetzt positiv, dann kommst du jetzt in Quarantäne. Ja, und dann testen wir schnell alle und dann sagen wir die und die Gesetze. Oder du bist ein Risiko und dann bekommst du jetzt die Impfung. Ja, du wirst nur noch verwaltet, du wirst auch gar nicht mehr gefragt. Ja, Selbstbestimmung und Freiheit ist da ja außen vor. Und dann stirbt natürlich in uns selber auch unser Verhältnis dafür, was wir eigentlich als Menschen sind. Und wir sehen uns nur noch als eindimensional, wie Herbert Marcuse gesagt hat, als eindimensionale Menschen, nur noch unter einem Gesichtspunkt.
Warum fällt es vielen so leicht, diese Eigenverantwortung komplett abzugeben? Beziehungsweise, wie haben wir es geschafft, dass wir uns überhaupt so manipulierbar machen? Das ist ja, wir haben es ja alles dankbar angenommen, die ganze Technifizierung, sage ich jetzt mal, dass wir den ganzen Tag nur noch in dieses Gerät starren oder in irgendwelche anderen Geräte starren. Und selbst wenn wir kein Gerät dabei haben, starren wir auf unsere Smartwatch und lassen uns von der erzählen, ob unser Puls gerade gut ist oder ob wir noch mehr Schritte laufen müssen. Mhm. Also brauchen wir das so sehr als Menschen, dass wir immer jemanden haben, und ich sage es jetzt ganz bewusst so, der uns führt, der uns sagt, wo es lang geht, der uns eine Richtung gibt, weil wir es selber nicht wollen oder nicht können. Was ist deiner Meinung nach der Hintergrund?
Also die Leute, denen man das vorwirft, die fühlen das ja selber nicht so. Ich bin doch selbstbestimmt, aber ich habe mir das jetzt freiwillig ausgesucht, dass ich solidarisch bin. Ja, das ist ja meine eigene Entscheidung. Mhm. Und niemand fühlt sich ja wie so ein bewusster Sklave in so einer SM-Beziehung oder so. Schlag mich und sag mir, was zu tun ist. Ne?
Es kommt mir so vor.
Und es gibt auch verräterische Artikel in der Zeit zum Beispiel, die sind allerdings schon ein paar Jahre alt, da ging es um Klima, die hießen verbiete mir, lieber Staat, verbiete mir, wie hieß denn der Titel? Das war ein schöner Titel, weil ich es selber nicht kann. Ja, bitte nimm mir diese Verantwortung. Das ist von einem Journalisten geschrieben. Und auch natürlich einige Intellektuelle, die sagen, die Menschen lieben Verbote, ja, die brauchen Verbote als starke Stütze. Und das ist gar nicht mal offensichtlich so falsch. Ne?
Also gerade wenn ich jetzt sehe, wenn ich bei Social Media, was ist hier, Hessenschau, hat dann einen Post gemacht zu den neuesten Maßnahmen und ja. 90% der Kommentare darunter waren wirklich endlich komplett masochistische, ja bitte schlag mich, gib mir am besten noch einen Knibbelhund und sagt uns, was wir zu tun sollen, weil wir Menschen sind ja alle unverantwortlich. Und es ist ja alles, und die Glühweinstände, die müssen jetzt, diese bösen Glühweinstände, das sind die Superspreader, und die Kinder sowieso, tütet die am besten ein in Ganzkörperkondome. Es ist also, was du da drunter liest, da fällt dir, also mir fällt da nichts mehr ein. Ich sitze nur mit offenem Mund davor. Ja. Und ich hatte dich heute noch drauf markiert, du hast es, glaube ich, auch geteilt, dieser Zeitungsartikel, wo stand, hinter jedem Kind ohne Maske steht eine psychisch labile Mutter.
Ja.
Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist Also das entzieht mir sogar die Kraft, um zu sagen, zeig mir, wer es geschrieben hat, ich gebe ihm mal Backpfeife. Also nicht mehr das ich würde nur so da sitzen und denken, okay, ist vorbei. Mhm. Bitte, also ich warte manchmal wirklich sehnsüchtig auf die Alien-Invasion. Das ist das Einzige, was dieses Jahr noch toppen kann, damit sie mich mitnehmen können. Egal wohin. Einfach nur weg von diesem Planeten.
Ja, das Gefühl haben wirklich ganz, ganz viele im Moment. Ne? Und man fragt sich, okay, ich wandere raus, aber wohin? Wohin? Überall ist es ja auch derselbe Mist. Obwohl, es scheinen noch Unterschiede zu geben, aber man muss schon relativ weit gehen, um auch wirklich einigermaßen in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Aber es ist natürlich auch die Angst da. Ne? Das darf man, also es wird ja auch schnell gesagt und das ist auch so. Also dass der andere krasse Post oder das Bild, was ich heute gesehen habe, neben dem, was du da hattest, war, wo in der Schule so ein Reim stand und da wurde drauf ene, mene, mu und wir waschen uns die Hände und so weiter und trag die Maske und es reimte sich auch alles so schön, sonst bist du in einer Stunde tot.
Ja.
So, den Kindern, ja, 6-Jährigen, 10-Jährigen wird das eingeredet. Also erstmal ist es dann natürlich verständlich, dass wir alle Angst haben. Und ich meine, wie viel Angst muss man haben, um als erwachsener Mensch, als verantwortlicher Lehrer oder Erzieher, Kindern so einen Reim davor vorzusetzen? Und das ist wirklich psychopathisch. Und das ist eben jetzt gerade wirklich innerhalb der Gesellschaft das Normale. Und da kann man nur von einer neurotischen Gesellschaft sprechen. Wie die jetzt so neurotisch geworden ist, so, das ist ja auch nicht so plötzlich, da kann man so lange drüber nachdenken. Aber dass es so ist und dass wir gerade Dinge tun und jetzt erleben, die wir, vor einem Jahr hätten da vielleicht auch die Leute wirklich noch, also hör mal, so weit geht's noch, ne? Das ist Kindesmissbrauch hier, was hier passiert, ne? Das ist psychische Folter. Da gibt's jetzt so viele Beispiele, ich sammle die auch immer ganz fleißig, aber du hast recht, es zieht einen runter und man denkt so, ich will nur noch raus. Ich will nur noch raus hier, bitte weckt mich auf, holt mich ab. Es geht ja nicht mehr. Und aber die Angst ist es schon, denke ich, die dazu führt, dass wir so und dann vielleicht auch noch diese Notwendigkeit einfach, ja, willst du das denn alles so laufen lassen? Ne? Und wenn ich jetzt dafür bin, dann tue ich ja was. Denn also eigentlich tue ich nichts, aber ja, okay, ich mache Maske und so weiter. Aber ich würde ja sogar sagen, auch die meisten der Kritiker tun ja in dieser Hinsicht was, dass sie sich bemühen, eben auf diejenigen, die Angst haben oder auf diejenigen, die Risikogruppen sind, Rücksicht zu nehmen und eben auch dann, wenn man sich selber krank fühlt und so weiter. So, aber diese Menschen haben oft auch das Gefühl, also die Befürworter, ich tue was, indem ich denen, die etwas tun, egal wie sinnvoll oder wie schädlich das ist, zujuble oder das abnicke, also unterstütze. Und das ist jetzt, das ist mein Handeln. Ja, jetzt war ich schon solidarisch. Und das ist aber halt natürlich sehr einseitig und man hat dann schon das Gefühl, glaube ich, alles getan zu haben für eine gute Gesellschaft und sieht aber gar nicht, was auf einer ganz anderen Seite abgeht. Also es klingt jetzt so wie, das ist auch so wie das sehr verschwörungstheoretisch, ne? Hier passiert etwas, damit man da nicht hinguckt. Aber bisschen ist das auch so. Zumindest passiert da gerade etwas, Stichwort Great Reset, da wo wir gerade wenig hingucken. Und das ist aber auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber zu sehen. Moment, wollen wir das überhaupt?
Was passiert denn deiner Meinung nach, von dem wir gerade weitestgehend abgelenkt werden mit dem Thema Great Reset, wo ja, also das ist ja mittlerweile nicht mehr ein Geheimnis, wenn du auf die Webseite des World Economic Forum gehst, kriegst du ein großes Werbevideo, das sich mit dem Great Reset beschäftigt und mit den Worten beginnt im Jahr 2030, du wirst nichts mehr haben, aber du wirst glücklich sein. Und von einer Aussage zur anderen steht einem irgendwie weiter der Mund offen, dass das World Economic Forum damit wirbt und irgendwie keiner der Menschen in den gleichgeschalteten Medien mal sagt, Moment, ehrlich? Das jetzt irgendwie, wollen wir das? Keiner.
Ja. Ja.
Und das ist das, was ich darüber, dass die Medien gleichgeschaltet sind, dass sie ihre Informationen von den gleichen 3-4 großen Nachrichtenagenturen bekommen oder eigentlich alle das Gleiche senden, das wissen wir ja, aber warum gibt es denn fast keinen Journalisten, der mal hinschaut und der mal an dem an der Täuschung vorbeischaut, die uns gerade ablenkt und mal wirklich hinschaut, was die Agenda da hinten ist. Warum finde ich, also das ist das, das kannst du mir vielleicht als Journalist besser sagen, weil du bist in diesen Themen, in diesen Systemen auch drin, wie, wie Veröffentlichungen zustande kommen, wie was in die Zeitung kommt. Das ist das, was ich nicht begreife, wie selbst, ich meine, selbst unser, ich schweife gerade ein bisschen ab, unser Vorzeigephilosoph, Richard David Precht, setzt sich ins Fernsehen und liest einen vorgeschriebenen Text ab, in dem er sagt, ein guter Staatsbürger hat diese Maßnahmen nicht öffentlich in Frage zu stellen, sondern sich einfach, ohne es zu hinterfragen, stupide daran zu halten. Und das, jetzt ist jetzt meine Wortwahl, das zu fressen, was auf den Tisch kommt. Solange er eben die Füße unter den Tisch der Bundesregierung stellt. Mhm. Ob in Deutschland oder in Österreich, ich glaube, es war im Schweizer Fernsehen, völlig egal. Wo ich mir denke, was, also die eigentlich Intellektuellen, von denen ich viel hielt bis dahin, wo ich dachte, der hat kluge Sachen gesagt. Der hat auch viel Unsinn gesagt in meiner Wahrnehmung, aber auch viele kluge Sachen. Und der Unsinn war zumindest nicht so unsinnig, dass ich mir dachte, kleb ihm mal was über den Mund dafür. Das ist ja seine Meinung, ist ja auch okay. Ne, jeder darf Unsinn reden, aber so viel Unsinn. Was passiert da im Hintergrund, dass es nicht über die breiten Medien, dass keiner mal da ist? Ich veröffentliche das jetzt einfach. Egal, ob ich meinen Job dafür verliere. Das gibt's doch gar nicht.
Ja. Es ist wirklich erstaunlich, weil man sich früher da noch dran gewagt hat und da gab es so eine gewisse Brandmauer. Aber wir wollen nicht, dass das so verschwörungstheoretisch ist, wie jetzt zum Beispiel Bilderberger. Ja, da hat man gesagt, Bilderberger, nee, da berichten wir nicht drüber. So, oder das gibt's nicht. Und dann, als es das dann gab, dann, ja, aber da passiert nichts Wichtiges. Ne? Aber über das Weltwirtschaftsforum und natürlich auch über Pläne von Konzernen und auch von den, das sind ja nicht nur Konzerne, sondern die haben ja tatsächlich Konzepte, ich will nicht sagen philosophische Konzepte, aber doch eben Visionen und so. Und ein Elon Musk hat Visionen, ein Jeff Bezos, also Visionen im Sinne von Vorstellungen, wie die Welt auszusehen hat, ein Zuckerberg oder eben Klaus Schwab. Und damit hätte man sich auch noch früher beschäftigt. Und das ist jetzt eben so seltsam, dass das eben, naja, nee, das ist jetzt aus Stelle der Bilderberger gerückt anscheinend. Da sprechen wir nicht drüber. Obwohl es ist ja viel, viel offensichtlicher und auch wirklich öffentlicher als irgendwelche Bilderberger, sondern die schreiben das, die sagen das, die stellen das auf ihre Website, die halten Reden darüber. Das Einzige, was ist, sagen, sie sagen halt, dass sie das gut finden. Die sagen, es ist gut, wenn du in 10 Jahren, 2030, nichts mehr besitzt, sondern alles leihen musst. Sie sagen aber nicht, wo der Haken darin ist. Mhm. Und das ist halt die absolute intellektuelle Verzwergung, wie Miloš Matušek sagt gerade, dass die Intellektuellen nicht begreifen oder das nicht zum, vielleicht begreifen sie es eigentlich schon, aber es nicht dann so dem Volk auch so darstellen. Das, was hier gesagt wird, ist, du wirst alles leihen und zwar von wem? Ja, von denen es gehört, und zwar Amazon, Google, ja, Apple und so weiter. Und das werden die 5, 6 großen Microsoft, Facebook Player sein, also sind es ja jetzt schon, und von denen werden wir leihen müssen. Mhm. Und das muss man einfach mal sagen. Ja, und dann kommt hinzu, dass wir zumindest im Westen sagen, ah, wir haben eh zu viel Zeug. Ja, ach, mein Keller, den wollte ich immer schon mal aufräumen. Und eigentlich Minimalismus fand ich immer schon toll. Und das ist ja auch unser Bedürfnis, ne, Klarheit zu haben und von diesem Klatter so irgendwie so wegzukommen. Ne? Das ist eine ganze Bewegung. Und jetzt sagt uns jemand, du wirst in 10 Jahren nichts mehr besitzen. Und dann finden die Leute das toll, sagen, ja, wow, schön, das wäre doch cool, wenn ich einfach nur so eine Hängematte habe. Ach, die muss auch gar nicht mir gehören, die kann ich auch mit anderen so Share Economy, ne? Share Hängematte und so. Und ich habe nichts, wie frei wäre ich dann? Ja, aber ich weiß gar nicht, ich denke immer, man muss das doch den Leuten nicht erklären, dass das die absolute Abhängigkeit ist, aber offensichtlich erstens schon und zweitens macht es keiner. Achso, ja, sorry, aber du hast eigentlich gefragt, warum? Ja, genau. Und ich habe da eigentlich keine richtige Antwort für, außer, dass es zum einen, doch, ich habe mehrere Antworten, aber die würden sehr lange dauern. Die einfache Antwort ist, es gibt tatsächlich, wie soll man sagen, es gibt gewisse gekaufte Medien. Also das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber die haben Eigeninteressen, die haben wirtschaftliche Eigeninteressen und die sind auch unterstützt. Und die werden auch von bestimmten Stiftungen unterstützt und die haben kein Interesse daran, dass so etwas da in die Medien kommt. Und letztendlich hat man als Journalist schon eine gewisse Schere im Kopf. Kann ich das so sagen in meiner Zeitung oder ne, und so weiter? Das ist das Erste. Und zweitens kommt man eben sehr schnell heutzutage, man kommt ja für nichts in den Ruf, ein Verschwörungstheoretiker, rechtsesoterischer Schwurbler oder sonst wie Heilpraktiker zu sein oder sowas.
Ich sag mal, ja. was haben eigentlich die armen Esoteriker damit zu tun, dass die jetzt mit den Rechtsextremen und den Reichsbürgern und den Corona-Leugnern, dass die jetzt auf eine Demo gesteckt werden. Die tun doch keinem was.
Wie man das so selbstverständlich auf einmal als Diffamierungsvokabel, als Beleidigung, das sind Esoteriker. Im Moment, also vor ein paar Jahren waren das halt, ja okay, die machen so mit Klangschalen und irgendwie Wünschelrute oder so, aber das ist jetzt eine Beleidigung.
Selbst Heilpraktiker ist ja jetzt teilweise schon eine Beleidigung, wenn ich die Kommentare durchlese.
Oder
was,
auch
wo dann so kommt, was bist du? Bist du Heilpraktiker oder was? Willst du mir jetzt was von Medizin erzählen? Ne?
Ja, genau. Das ist natürlich auch wieder diese Wissenschaftsgläubigkeit, die wir haben. Also Wissenschaftsgläubigkeit, weil es ist ja eigentlich nicht die Wissenschaft an sich als Methode, ne, der Falsifikation und der Überprüfung, der kritischen Analyse, sondern es ist so, ja, Trust Science, also die Wissenschaft sagt ja, dass Heilpraktiker und Homöopathie, das ist ja totaler Schwachsinn und Globuli und so weiter. Und deswegen bist du ein Wissenschaftsleugner, das ist auch nochmal eine andere Vokabel, und halt dann noch Impfkritiker oder Impfgegner und so. Und das wird, also man kann ja ein Impfgegner sein. Also ich meine, ich kenne mich zu wenig aus, als dass ich jetzt mich als solchen bezeichnen würde, aber ja, sei doch Impfgegner, ist doch okay, wenn ist doch kein Nazi, ja. Da will doch niemand irgendwo hin.
Wenn du Markus Söder fragst, schon. Ja, das ja, ist und also das ist das, also das, was mich am meisten schockiert, ist wirklich, wie gesellschaftskonform Diffamierung und Ausgrenzung wieder geworden ist. In der Zeit, wo wir uns als Gesellschaft dafür auf die Schulter klopfen, dass wir eine Homo-Ehe haben, ne, dass Schwule und Lesben Kinder adoptieren können und heiraten können, und in einer Zeit, in der wir uns dafür loben, dass wir kaum noch Ausgrenzung von Schwarzen haben oder von Moslems, und dass wir also liberal sind und dass wir das alles geschafft haben in den letzten 100 Jahren, sage ich jetzt mal, so pauschal dahin. Und wir uns selber so dafür loben und uns so zum Gutmenschen deklarieren, weil wir ja so tolerant sind. Und jetzt auf einmal fliegst du aus Geschäften, weil du keine Maske tragen willst. Du wirst ausgegrenzt, weil du sagst, ich sehe das kritisch, ob jetzt mein Kind wirklich 72 Impfungen braucht, bis es eingeschult wird, oder ob es nicht 12 auch tut.
Ja, genau.
Also dieses krasse Schubladendenken, dass Menschen wirklich nicht nur in Talks, das ist unser Bundesgesundheitsminister in einem Interview, das ich auch vor kurzem geteilt habe, wirklich sagt, ja, also wenn du zu Hause bei dir zum Essen einlädst und für dich entscheidest, dass du nur Immune einlädst, dann ist das ja deine freie Entscheidung. Also ich denke, wo leben wir denn, dass das gesellschaftskonform ist und die Mehrheit da draußen Beifall klatscht und sagt, ja, so kann ich, das ist ja mein Haus. Und wenn da will ich Impfpässe sehen vorher. Also das, ja, genau. Was ist da passiert? Also wo ist die Masse so manipulierbar, dass sie über wenige Monate Medienterror auf einmal wieder an eine Zweiklassengesellschaft glaubt und das gut findet?
Also das ist jetzt ein bisschen was Schwieriges, was ich sage, glaube ich, denn das ist die Theorie von René Girard, einem französischen Sozialphilosophen, der gesagt hat, die Menschen brauchen einen Sündenbock. Das ist etwas ganz stark in unserer Condition humaine drin, was da sehr stark drin ist. Und früher war das natürlich religiös, ja, man lädt seine Schuld auf den Bock, dann wirft man in die Klippe runter und dann sind die Schulden weg, die sind einfach gestorben damit. Und dann hat man das eben in der Geschichte immer wieder wieder mit Randgruppen gemacht. Ja, am meisten waren es die Juden und jetzt sind es eben die Impfkritiker und so weiter. So, und deswegen ist diese Theorie so ein bisschen gefährlich. Also erstmal, weil es natürlich diese Gleichsetzung so ein bisschen nach sich zieht, die ich hier nicht ziehen möchte. Aber die auch sagt, naja, das ist halt in uns drin, da können wir nichts für, wir brauchen das. Und dann ist es halt so, wenn wir, wie du gesagt hast, jetzt so eine liberale, offene Gesellschaft geworden sind, wo wir ja Rassismus ächten und es ist zumindest eigentlich in der Öffentlichkeit so etwas, Rassismus ist nichts Gutes. Ne?
Und die Frage, die ich mir da stelle, ist immer, haben wir keinen Rassismus mehr und keine Ausgrenzung mehr von Schwulen und Lesben, weil die Gesellschaft wirklich der Meinung ist, dass das unanständig ist? Oder machen es die meisten nur nicht, weil es gesellschaftlich geächtet ist, das zu tun? Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle.
Denke ich auch. Also das Zweite, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ganze Gesellschaft in so kurzer Zeit so aufgeklärt wird. Ja, diese Prozesse gehen eigentlich ja viel langsamer. Aber es gab diese Prozesse, auch die Fortschrittsprozesse. Und da denke ich auch, dass es sogar erstmal in dem öffentlichen Diskurs, in den Medien, von den Meinungsmachern und so weiter, da muss so ein gewisser Ton gesetzt werden dann, also wenn die das also als gut erkennen und dann, also so wird es zumindest getan und die sagen, und das ist eben das Positive, die sagen, wir ächten Rassismus, Homophobie und dann trauen sich die meisten nicht mehr, selbst wenn sie sich irgendwie so homophob fühlen und so und das ist, glaube ich, auch erstmal was Gutes, ja, dann folgen die, aha, okay, es ist wohl nicht so etwas, was ich immer geglaubt habe, dass es so eBay ist und naja, okay, gut. So, und dann verändert sich auch das Meinungsklima, das ist gut. Aber schon, ja, oder unnatürlich und so, degenerierte und sowas. Wegen denen schmelzen die Polkappen und so.
Ja, weil die so warm sind.
Das ist ja, genau.
Total logisch eigentlich.
Ja, klar. Ja. Und dann ist aber die Gefahr, dass sozusagen da ein bisschen was unterdrückt wird und so, nichts darf man mehr sagen, ne, so früher war es einfach, die Kernfamilie war, ne, Adam und, also wie im Englischen sagen, Adam and Eve, not Adam and Steve, ne, sowas. Aber, und dann kommt es vielleicht auf eine andere Weise wieder hoch, wobei ich da jetzt aber keine Lösung sehe, man kann jetzt nicht sagen, ja, dann lass lieber Rassismus laufen und alles Mögliche, damit es sich nicht verlagert auf Impfkritiker.
Ich habe das Gefühl, dass all diejenigen, die jetzt, die diesen Liberalismus gar nicht so gut finden, aber es nicht mehr machen, weil sie dann gesellschaftlich ausgegrenzt würden, dass sie sich jetzt denken, geil, jetzt kann ich die Maskenlosen kann ich ausgrenzen, die gegen die Maßnahmen sind, das ist jetzt en vogue, dass man Menschen wieder ausgrenzen darf und total springen drauf und finden es geil.
Total, total. Und man sieht das an Situationen, die es nicht unbedingt nach sich ziehen würden, dass die Menschen so rigoros diese Regeln umsetzen. Man geht an eine Tankstelle und da ist niemand da, außer die Verkäuferin, die hinter 5 Scheiben Plexiglas ist und dann verarbeitest du in der Tankstelle.
Zwei Gratis-Tankfüllungen habe ich schon. Zwei mittlerweile.
Bist du raus?
Weil ich nicht bezahlen durfte.
Ah, das ist ein guter.
Zwei.
Und das muss man merken. So viel Mut hatte ich bisher noch nicht, Zivilcourage. Und dann ist da keiner und die ziehen das trotzdem so krass durch. Da denke ich noch, Moment, also sitzt dir jetzt gerade jemand da so mit der Kamera irgendwo und sagt, guck, ob du das jetzt wirklich durchziehst. Ich bin hier ganz am Ende im Gang und guck da nach meiner, weiß ich nicht, Red Bull-Dings und da kannst du doch mal jetzt gerade die Klappe halten. Aber nein, da kommen die auf einen zu und ziehen dir die Maske an. Und das kann ich mir auch nur erklären durch dieses, jetzt kann ich auch einmal, ne? Und wenn man den kleinen Leuten zu viel Macht gibt, dann geht das eben in ihre Köpfe, steigt sie ihnen zu Kopf, wie es in Downton Abbey heißt und das scheint mir wirklich der Fall zu sein hier.
Lass uns die letzten 10 Minuten noch nutzen. Wir sind ja zeitlich limitiert hier bei Instagram, um den Bogen nochmal zu schließen zum Thema Great Reset und Abschaffung des Menschen, Abschaffung der Menschlichkeit. Ja. Welche Interessen stehen dahinter, diesen großen Plan durchzusetzen, der über das World Economic Forum und seinen Vorsitzenden, Präsidenten Klaus Schwab, gerade wirklich sehr publik gemacht werden. Es gibt ein Buch mit dem Titel, Untertitel, ne, die Lehren aus der Covid-19-Krise oder irgend so wie. Ja. Man findet es überall. Politiker nehmen es immer öfter in den Mund, dass wir diesen großen Reset, diesen großen Neustart brauchen. Was sind für dich die Hintergründe?
Also das ist auch wirklich das Erstaunliche und auch das Frappierende, dass es so schnell passiert ist, dass sie uns so schnell schon gesagt haben, im März, im April schon, ja, eine neue Normalität wird jetzt kommen, ne? Das ist eine New Normal, Impfung und dann noch weitere Sachen. Diese Masken und Impfungen sind ja schon eigentlich nur eine gewisse Oberfläche hinter dem, was eigentlich gefährlich ist an dieser ganzen Krise, nämlich dass sie sie nutzen werden, um und diese große Transformation der Weltwirtschaft zu schaffen. Und dass sie gleichzeitig schon eben gesagt haben, von der alten Normalität könnt ihr euch verabschieden, denn die Krise hat gezeigt, Corona hat gezeigt, wie Klaus Schwab sagt, dass unsere alten Systeme nicht funktionsfähig sind. Und das hat er dann eben, das hat er schon ganz früh gesagt. Das heißt natürlich, dass diese Leute immer schon darauf gewartet haben, sich immer schon so Gedanken haben, wie soll das denn, wie soll die Zukunft ausgehen? Gibt es ja auch Zukunftsforscher und da gibt es so Modelle, Prognosen und dann sagt man, wie hätten wir es denn gerne? Denn wir haben ja die Macht. Das ist ja das Perfide. Wir kleinen Menschen hier auf YouTube, auf Instagram, sorry, es wird ja bald eh alles eins sein, ein riesiger Megakonzern und sowas. Aber ne, was sollen wir uns jetzt ausdenken, wie die Welt sein sollte? Ich kann es ja eh nicht umsetzen, aber die können das tatsächlich. Ja, klingt auch wieder ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist ja so, ne? Die können die Welt gestalten, wenn sie dieses Public-Private Partnership, was eben auch ein großer Bestandteil des Great Reset ist, also die Verzahnung von Staat und Konzernen, die eh schon da ist, wenn die die noch enger machen und dann auf einer transnationalen Ebene, wo die Nationalstaaten gar nichts mehr zu sagen haben, sondern nur noch irgendwelche, ja, Brüssel und so weiter. Und dann können sie das. Und dann denken sie sich eben aus, wie sie das machen. Und da bin ich mir, ach, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, du bist ja total naiv, aber ich bin mir immer nicht sicher, ist es einfach nur Geld? Sagen sie, ja, wir können da einfach eine Menge Geld machen mit, ja, weil nur noch Leute unsere Produkte kaufen. Wie man sieht ja auch, wie so Amazon und so in der Krise
Ich glaube, der Bezos ist doppelt so reich
Ja,
geworden.
genau.
Er ist nicht mehr der
Ja.
reichste Mensch der Welt, er ist der allerreichste Mensch der Welt.
Genau.
Ne?
Genau. Jemand war er der Erste, der 200
Über 200, ja.
Milliarden
Über
oder sowas.
200 Milliarden, ja.
Ja, genau,
Also er ist jetzt so reich, dass Bill Gates dabei aussieht wie eine arme Socke. Und ich glaube, das triggert Bill jetzt gerade so ein
Ja, genau.
bisschen. Darum investiert er so stark in die Pharmaindustrie und in die Impfstoffentwicklung. Weil das hat er ja selbst gesagt, da hat er einen Hebel von 1 zu 20 als Return of Invest von dem, was man reinsteckt. Weil man ja auch noch sich das Ganze von Steuergeldern finanzieren lässt, natürlich. Wir bezahlen selber dafür, dass wir dann gezwungen werden. Also wir werden ja nicht gezwungen, aber wir dürfen halt nirgends mehr rein ohne Impfausweis. Das wird ja mittlerweile in Talkshows rauf und runter erzählt. Und der Präsident der WHO erzählt uns, dass Immunitätsausweise ja sowieso kommen werden, weil es gar nicht mehr ohne geht. Und also man wird ja immer mehr an dieses neue Normal herangeführt, um diese ganzen Kontrollmechanismen irgendwie geil zu finden. Und das sehe ich auch, also auch wieder so ein Post bei Instagram, der mir zu denken gab, wo dann groß stand Querdenker-Demo in Frankfurt verboten und 98% der Kommentare Applaus waren. Und ja, und diese Menschen, man muss die eh und sonst was und du halt nur gemerkt hast, dass da Menschen Tagesschau-Schlagwörter wiedergeben. Und die sind ja eh nur von Rechten durchsetzt und die ganzen Esoteriker und so weiter und so fort. Also ich selber war auf, glaube, 7 dieser Querdenker-Demos mittlerweile. Und ja, ich habe da auch mal einen Nazi gesehen, aber den sehe ich auch, wenn ich so über die Fußgängerzone laufen war. Und mehr als im Alltag waren dann auch nicht da. Also also zumindest die, denen man es doch recht offensichtlich ansieht, weil sie Stereotypen verfolgen. Also dieser Unfug, den die Menschen halt vom Hörensagen weitergeben, ohne es selber die Erfahrung gemacht zu haben, ohne mal das erlebt zu haben, was die Absichten sind, ohne überhaupt mal 2 Minuten recherchiert zu haben, ist doch erschreckend. Ich möchte gerne noch hier ein, zwei Fragen aufgreifen. Zum einen fand ich eine sehr, sehr schöne Frage hier vom Malte. Wie führen wir unseren Faktencheck durch? Also wie, ich gebe die Frage jetzt mal an dich, wie verifizierst du für dich deine Wahrheit? Wie findest du, wie verifizierst du Fakten, um für dich eine Entscheidung zu treffen, was am Ende deine Meinung ist, deine Meinung wird?
Ich habe meine Meinung natürlich schon vorher und suche mir dann die Fakten raus, die dazu passen, ne, wie man das so macht. Das ist auch gar nicht mal so unabdingbar. Also ich glaube, wir Menschen sind einfach so, wir sind ja keine leeren Tafeln und sagen so, so, was ist denn heute meine Meinung? Lass mich mal erstmal die Fakten angucken und so weiter. Aber man hat, zumindest hat man ja eine Wertvorstellung, das, was einem wichtig ist. Ne? Mir ist zum Beispiel die Freiheit als Grundlage von guten Gesellschaften wichtig und auch ein möglichst komplettes Menschenbild, sagen wir mal so. Und jetzt sehe ich das also gefährdet und jetzt bekomme ich natürlich auch Nachrichten, guck mal hier, guck mal da. Und dann bin ich natürlich auch versucht, zu sagen, oh Gott, was ist jetzt wieder? Und diese Zahl und dieses Meme und so weiter. Das passt ja genau in mein Weltbild. Und da ich jetzt so ein einflussreicher Influencer geworden bin und mit großer Macht kommt auch große Verantwortung einher. Nein, also,
das hat ja schon Spider-Man
gesagt. Richtig, genau. Ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen so, früher habe ich einfach so, boah, es gibt ja gar nicht, direkt geteilt und so weiter. Oder also nicht so krass, aber scheint mir plausibel, so weiter. Und jetzt merke ich schon, okay, das ist tatsächlich eine Verantwortung, du musst es prüfen und ich kann auch gar nicht alles prüfen und ich habe tatsächlich eine kleine Telegram-Gruppe von Leuten, sehr lieben und netten Leuten, die nur darauf warten, gib uns Zeug, gib uns was zu kritisieren, gib uns was zum Auseinandernehmen, ob das stimmt, also zum Faktenchecken. Also ich habe sozusagen eine kleine eigene Faktenchecke und wenn ich sage, kann ich das posten, ist das, stimmt das? Und dann manchmal sagen die, ey, das ist totaler Schwachsinn, die Zahlen stimmen nicht und das macht mich etwas weniger produktiv, sozusagen, ja. Oder, ne, also, wenn man produktiv will, sagen, oh, geteilt, aber es macht es ganz ein bisschen zuverlässiger, auf jeden Fall.
Das ist, ne, ich mache das auch manchmal, dass ich so erstmal bei Telegram reinhaue und mal gucken, ne, da kommt oftmals, wird das eine oder andere widerlegt, weil ich, okay, das war Unsinn, ne, das teile ich jetzt nicht mit der großen Gruppe bei Instagram,
ja.
Da bin ich bei dir, weil da ist die Community, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Aber natürlich gibt es auch, also am Ende einfach mal selber sich die Zahlen besorgen, ob das jetzt beim RKI ist oder bei der DIVI, beim Deutschen Intensivregister oder bei Destatis oder Statista und mal selber Zahlen lesen und ne, jetzt bin ich kein Intellektueller und Philosoph, aber das kriege ich noch halbwegs hin irgendwie. Ich habe in Stochastik ab und zu aufgepasst und dann kann man doch, glaube ich, das ein oder andere einschätzen. Das finde ich noch eine sehr schöne Frage hier. Kann man irgendwo eine Vorhersage finden für den großen Plan? Gibt es irgendwo eine Richtschnur, wo man vorhersehen kann, was passiert? Wir haben noch 1:49.
Also ich deute die Frage jetzt so, ob es irgendwie eine Zusammenfassung gibt, was die wollen und was sie machen
genau
wollen. Ne? Ja, also am besten in dem relativ kleinen Büchlein von Klaus Schwab, Great Reset, Covid-19 und sowas. Da ist das eigentlich ziemlich deutlich drin. Es gibt auch zum Beispiel bei Paul Joseph Watson gibt es eine ganz gute Zusammenfassung, wenn man jetzt, was heißt Zusammenfassung, wo halt die krassesten Stellen nochmal so da stehen. Und es gibt mittlerweile zum Beispiel bei James Corbett auch sehr gute Videos darüber. Wenn man die Originalquellen hat, Klaus Schwab.
Ja, das ist auf den Punkt das Ganze beantwortet. Vielen Dank. Das ist wirklich, also ich habe nicht jeden Satz gelesen, weil es kam mir ein bisschen Kotze hoch, aber ich habe es quer gelesen und es ist relativ klar und deutlich. Und ich empfehle einfach jedem, recherchiere selbst. Ne, glaub mir kein Wort, glaub Gunnar kein Wort, sondern bilde dir eine eigene Meinung. Ich sag das immer wieder, wir können alle Unsinn erzählen, am Ende darfst du deine Meinung finden und darfst für dich klar werden, wie stehst du zu Corona, zu Covid, hast du Angst, hast du keine Angst, möchtest du selber den Mund aufmachen oder ihn lieber halten? Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen Inspiration geben in dieser knappen Stunde, die wir hatten. Gunnar, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wer mehr von dir sehen will, wo findet er das?
Auf YouTube am besten unter Gunnar Kaiser oder Kaiser TV und im Internet auf gunnarkaiser.de.